Die Götter sind korrupt, das Leben ist nicht fair, der Himmel ist kaputt, die Träume stehen leer.
Es ist wieder soweit, liebe Menschen. Hier sind Ihre Gastgeber, Simon Schwarz.
Wo waren wir vorher, bevor wir das unterbrochen haben? Ich weiß gar nicht mehr, wieso.
Und Manuel Rubey.
Mit dir im letzten Abend Sonnenschein. Ich warte dort auf dich, weil ich dich mag.
Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie gerade vernommen haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie uns immer noch zuhören, liebe HörerInnen an den Geräten, wo auch immer Sie gerade sind, ob Sie joggend durch den Wald, zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit sind oder auch einfach ganz schlicht nur irgendwo in diesem Universum.
Da fällt mir ein, schreiben Sie uns gerne, wo Sie überall den Podcast hören, weil ich habe die Idee, wenn wir eine Jubiläums-Live-Podcast-Folge zum Beispiel vielleicht schon Silvester oder später machen auf einer großen Bühne, würde ich gerne sozusagen alle Möglichkeiten, die es gibt, als auch fürs Bühnenbild zur Verfügung stellen. Sprich, wenn es jemand auf einem Laufband hört, soll eine Person live beim Laufband sein, ein wow. Bett vielleicht, eine Küche aufbauen, wirklich spektakulär, dass wirklich sozusagen spektakulär. Alle Positionen, in denen der Podcast gehört wird, auf der Bühne versinnbildlicht werden. Das fände ich mal schön.
Das ist ein spektakuläres Bühnenbild.
Toll wäre es auch, wenn zwei Leute beim Sex unseren Podcast hören würden.
Na, weiß ich jetzt
werden sie
nicht.
Aber nicht wahrscheinlich.
Ja, das finde ich jetzt
aber
auch
ein Erotik-Podcast, weißt du das?
Ja, es gibt, ja, es wird, bei Kategorien wird immer Sex angeboten, ja.
Nein, aber es gibt so Podcasts, die scharf machen sollen. Also
ja, ich hab mal,
Vorspiel quasi.
Ja, ich habe auch einen einmal mit dem Sebastian zusammen, Sebastian Betzel, meinem lieben Freund Sebastian Betzel, haben wir, während wir auf Grenzgänger unterwegs waren, wir konnten beide nicht einschlafen im Wohnwagen und nebeneinander liegend haben wir uns dann einen Erotik-Podcast angehört. Das hat uns einen, nicht scharf gemacht.
Einen heterosexuellen oder einen homosexuellen?
Es war ein heterosexueller, okay. Ja. Und es war wahnsinnig fad.
Okay.
Also,
aber auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch. Okay. Vielleicht sind sie auf Englisch besser. Kann natürlich sein, oder auf Französisch. Wahrscheinlich müsste man sie auf Französisch hören. Oder auf Spanisch, fällt mir ein, ich hatte nämlich mal einen...
Das ist alles kulturelle Aneignung, das weißt du.
Der Trailer eines Filmes, wo ich mitgespielt habe, wurde mir mal geschickt auf Spanisch. Und es war sehr lustig, der Kinotrailer war das, weil ich habe ja nun wirklich nicht so eine wahnsinnig sexy, tiefe Stimme.
Doch, hast du.
Und warte, und meine spanische Stimme klang in etwa so... Entschuldige mich bei allen Spaniern, die uns zuhören,
ja, aber
mit dieser kulturelle Aneignung. Ja,
richtig.
Aber ich kann es anders nicht nachmachen. Es war sehr lustig. Apropos, falls Sie irgendwo in diesem Universum unseren Podcast hören, ich habe ein bisschen vernachlässigt, unsere kleine Mini-Rubrik Aliens.
Das stimmt.
Das haben wir ein bisschen vernachlässigt, ja. Und ich habe wieder Daten zu den Aliens rausgesucht, ja. Also hier. Aliens, Top 3 der Länder mit Zustimmung zur Frage, haben 2023 Aliens die Erde besucht. Also, für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, weil ich zu kompliziert gesprochen habe. Die Frage war, haben 2023 Aliens die Erde besucht? Und jetzt kommen die Top 3, also mit den höchsten Prozentzahlen. Indien, 43% ja, China 25% ja und Mexiko 21% ja.
Weiß man, wie viele Menschen da befragt wurden?
Die gesamte Bevölkerung.
Alle, sozusagen. Okay, 100%.
Immer die gesamte Bevölkerung. Aha, interessant. Meine Damen und Herren, es ruft uns gerade ein Alien an. Wir wissen jetzt nicht genau, wie wir reagieren sollen.
Ich habe nämlich gedacht, nicht, wenn ich auf mich stören habe, wenn ich den Mond habe, den Halbmond, dass es dann nicht läuten kann.
Das hätte ich auch gedacht.
Es kann aber offensichtlich trotzdem, möchte ich mich bei dir und auch bei Ihnen zu Hause an den Empfangsgeräten, es sind nämlich entgegen der von dir öfter verwendeten Sendegeräte, es sind die Empfangsgeräte.
Habe ich schon wieder Sendegeräte
gesagt?
Nein,
das hast du heute nicht gesagt.
Was habe ich heute gesagt?
Möchte ich mich an den Geräten, hast du gesagt.
An den Geräten.
Möchte ich mich entschuldigen dafür, dass mein Handy geläutet. Ist dir schon mal passiert, dass dein Handy im Theater oder so oder am Set in einen Take hineingeläutet hat?
Nein, Gott sei Dank
nicht. Nämlich auch noch nie.
Nein, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Ist mir noch nie passiert. Mhm. Man sagt ja, dass man am Set eine Kiste Champagner zahlen muss. Ich wüsste gar nicht, wo eine Kiste Champagner zu kaufen ist, weil Champagner wird selten in Kisten transportiert. oder? Ja, aber liegen, stimmt nicht.
Ja, geht schon. Liegen. Wahrscheinlich eine,
liegen, eine Holz.
Eine Kartonkiste oder eine ganz nobel eine Holzkiste. Genau,
Holzkiste, ja. Aber kein klassischer Harras, glaube ich, sagt man in der Schweiz. Der Harras.
Möchtest du auch noch kurz, wenn man die kulturelle Eignungsproblematik hat, bitte auch noch kurz. Dialektminuten vielleicht heute du als Schweizer.
Als Schweizer,
ja. Dann hauen wir sie gleich kurz rein. Ich bleib beim Wienerischen. Du bist der Schweizer in 3, 2, 1.
Dialektminuten.
Hurra, sieh ich noch mal, Gott, verdammt noch mal. So, es Füdli ist wirklich...
Das Problem ist, dass ich wirklich leider nichts verstehe, was du mir dazu hast, du Würstel.
Gott, verdammt, heißt...
Wollen wir schon bei den Klischees sein heute, weil man, seid ihr, bist du auch so gestopft eigentlich? Weil in der Schweiz sind ja alle gestopft, oder?
Hurra Füdli, du, hä?
Was
Hurra Füdli, du?
Was sagst du zu mir, hä? Was willst du von mir?
Das ist schon Ende mit meinem Dialekt, mit meinem Schweizer Dialekt.
Du warst ja ein paar Jahre in der Schweiz, das kann ja nicht sein.
Ich kann nicht.
Hochdeutsch geht nicht. Entschuldige. Dann musst du ins Wienerische kippen oder anders.
Jetzt bin ich verzweifelt.
Ja, das ist okay.
Bin ich wirklich verzweifelt.
Das musst du jetzt aushalten.
Nein, bin ich wirklich verzweifelt. Ich würde jetzt gern versuchen.
Das kann ich
nicht. Schweizer. Zürichdeutsch. Zürichdeutsch Schweizer. Ich kann versuchen. Zürichdeutsch Schweizer. Ja. Gut.
Ja, mach
gut, versuche ich das.
Was kann man sagen? Wir sind heute auf Minga gefahren. Wir sind wieder in der Bayern-Tour unterwegs. Schweiz waren wir noch gar nicht. Spielen wir mal Schweiz auch. Wäre auch schön. Letzte Woche waren wir in Rosenheim, in Burghausen. Wo waren wir noch?
Fribourg.
In Freiburg.
Ah, nein,
in Freiburg waren wir nicht.
Fribourg, das ist in der Schweiz. In der französischen Schweiz.
Freiburg ist wiederum...
Im Breisgau. Freiburg ist im Breisgau.
Freiburg freut man natürlich wieder. Dokotronik ein, passt zu Blumfeld vom Anfang, weil...
Naja, das
drüben
ist
drüben auf dem Hügel
muss einmal von
sein,
oben nach unten.
Mit dir im letzten Abend Sonnenschein. Ich warte dort auf dich, weil ich dich mag. An unserem letzten Sommerferientag. Bis wir zusammen sind. So, jetzt darfst du wieder was
sagen. Meine Damen und Herren, das war Manuel Rubey Text, sicher wie immer
wie
bei
immer
allen.
Am Punkt
hat er alles rausgehauen. Gratulation.
Wo waren wir
vorher, bevor wir das unterbrochen haben? Bei der Schweiz waren wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wieso. Wieso sind wir auf die Schweiz gekommen? Ah, wegen Harras.
Ja.
Harras, aber wieso sind wir? Ah, wegen der Champagnerkisten. Schau es bald wieder zurück. Wegen Klingeln am Set. Das Telefon eine klingeln.
Genau.
So, jetzt haben wir den Bogen wieder geschafft. Wo waren wir, bevor es geklingelt hat?
Na, denke mal noch.
Naja, das sind natürlich die Gewinner, die zurückspulen können.
Richtig.
Oder?
Ja.
Das haben wir verloren. Wir können unser Leben nicht zurückspielen. Sie zu Hause können das machen an den Empfangsgeräten.
Können es zurückspulen.
Können einfach zurückgehen. Wir nicht. Wir können in unserem Leben nicht mehr zurück. Die Fehler, die wir gemacht haben.
Haben wir gemacht.
Weil
wir alle Kiven sind.
So ist es und werden sie nicht mehr gut
Aber
machen.
Das Leben ist schön und das Leben ist gut.
So ist es.
Ja.
Entschuldige, kurze Frage. Ist das die hohe Warte? Ja. Mir ist schon klar, dass man das Wetter nicht so genau vorher sagen kann. Aber an so einen Schaß. Es hat immer noch, ich wiederhole, 30 Grad geregnet hat es kein bisschen, es ist staubtrocken, es brennt aber. So,
sind die Dialektminuten vorbei, lieber Simon.
Adaistisch ins Ende hineingegangen. Ganz kurz, meine lieben HörerInnen, wir nehmen auf am 10. November 2024, falls Sie das in 100 Jahren hören wollen, das ist ein historisches Dokument. Ausgestrahlt wird diese Sendung am 14. Ich bin in ein Zeitloch gefallen.
Ja, weil du sehr müde bist. Das ist in Ordnung. Ich kann dir gerne helfen, mein lieber Freund. Soll ich es kurz zusammenfassen?
Bitte fass es zusammen.
Es ist heute Sonntag, wir sind in München, der 10. November. Die Folge wird ausgestrahlt ab dem 14., weil immer donnerstags 14., da werden wir nicht mehr in München, sondern in St. Johann sein. Es ist aber für Sie völlig egal, aber da wird die Folge erscheinen und du wolltest was erzählen, was am 14. November historisch in Bayern passiert ist.
So ist es. Wir sind nämlich noch auf Bayern-Tour. Ja?
Richtig.
Und deswegen wollte ich sagen, am 14. November 1475 hat Georg der Reiche, was für ein Name, oder? Das musst du erst einmal hinkriegen. Später Herzog von Bayern und Landshut, nimmt Jadwiga, ja, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Ich möchte mir das Polnische nicht jetzt auch noch aneignen. Die Tochter des polnischen Königs Kasimir IV. Zur Frau, das Hochzeitsfest in Landshut.
Moment, die Tochter des polnischen Königs heißt nicht Kasimir, nehme ich stark an.
Nein, der König. Heißt
ja, wie heißt die Tochter?
Habe ich ja gerade gesagt, Jadwiga.
Ah, okay.
Das Hochzeitsfest in Landshut dauert 8 Tage. Bis in die Gegenwart wird alle 4 Jahre dieses Hochzeitsfest gedacht und nachgespielt, glaube ich. Ja. Ich war da leider noch nie. Das ist ein Riesenereignis in Landshut. Alle 4 Jahre. Da gibt es kein Zimmer mehr, da gibt es nichts mehr. Das ist ein Mega-Ereignis. Das Oktoberfest ist ein Kindergarten-Laternenfest dagegen, gegen die Landshuter Hochzeit.
Okay, danke dafür, da habe ich wieder was gelernt. Apropos, wenn wir schon in den Geschichtsbüchern Bayerns kramen wollen, wir waren letzte Woche in Rosenheim, Burghausen, München und Regensburg.
Steht jetzt in den Geschichtsbüchern drinnen, dass wir da waren.
Na, das steht nicht in den Geschichtsbüchern, aber was in den Geschichtsbüchern steht, wir sind durch die wirklich zauberhafte, fast schon ein wenig an Venedig gemahnende Stadt Regensburg gewandert und haben ein älteres Ehepaar kennengelernt, die uns angesprochen haben und uns erzählt haben. Und das hat mir auch die freundliche Journalistin, der ich eine Woche davor ein Interview gegeben habe, auch schon angedeutet. Im alten Rathaus hat sich Folgendes zugetragen. Sie kennen wahrscheinlich etwas am grünen Tisch entscheiden und etwas auf die lange Bank schieben, hat beides seinen Ursprung in Regensburg. Lieber Herr Professor Schwarz, wollen Sie uns dazu vielleicht Näheres erzählen?
Im alten Rathaus, da gibt es diesen großen Saal und bei diesem großen Saal ist eine lange Bank und wenn dann eine Entscheidung nicht getroffen werden konnte oder sie für aktuell nicht so wichtig erschien irgendwie, dann hat man da diese Unterlagen, das Dokument sozusagen auf die Bank gelegt, auf diese lange Bank und somit hat man es auf die lange Bank geschoben. Für mich eine sehr schöne bildliche Vorstellung. Jetzt weiß ich, wie das aussieht. Jetzt weiß ich, wo das ist. Jetzt weiß ich immer, dass ich alles auf die lange Bank schieben soll, weil sie so schön ist.
Und etwas am grünen Tisch entscheiden?
Da haben sich dann die Kurfürsten zusammengesetzt und das war so, dass dann die Kurfürsten irgendwie eine Entscheidung getroffen haben, einen Kompromiss gefunden haben und diese Entscheidung wurde am grünen Tisch getroffen. Das heißt, es ist ein bisschen zweifelhaft, ein Kompromiss in irgendeiner Form, wo nicht alle richtig zufrieden sein können. Es wurde eben am grünen Tisch entschieden.
Ich habe immer gedacht, das ist sozusagen, die Diplomatinnen treffen sich am grünen Tisch und es wird sozusagen alles abgewogen und dann eine vernünftige Entscheidung. Das ist aber eine Entscheidung, die ein bisschen Wiggelwoggel ist und ein bisschen
unausgegoren.
Insofern, und das muss ich auch sagen, da ist es wieder mit dem Alltagsfeminismus nicht sehr weit gediehen, weil das hat sehr gut begonnen, dieses Gespräch. Und der Mann, der sehr klug uns das alles erzählt hat, musste den Gag noch loswerden, dass er sagt, ja, die Entscheidung, meine Frau zu heiraten, ist auch am grünen Tisch, also auf Bayerisch gesagt. Am grünen Tisch. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, habe ich zu seiner Frau gesagt, der hat gerade einen Witz auf ihre Kosten gemacht. Und dann hat sie nur gesagt, ja, manchmal muss man einfach weghören.
Ja, ist richtig. Muss man natürlich nicht.
Nicht. Aber
er hat auch gesagt, dass es tatsächlich, also in diesem Raum, wo der grüne Tisch steht, da kann man heiraten heute. Und deswegen hat er das bezogen natürlich darauf, das heißt, seine Entscheidung war auch nicht ganz
also
so.
Also du willst ihn gerade reinwaschen?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Kein bisschen. Ich bin ganz bei dir. Das sind so Witze, die dann einfach gemacht werden auf Kosten der Frau.
Immer noch gemacht werden.
Man lässt den Witz nicht liegen. Ich bin auch dagegen, entschieden sogar.
Ich bin ja dafür, auf einen Witz kann man schon auch die Großmutter verkaufen. Da bin ich schon wieder dabei.
Da bist du eben schon wieder dabei.
Aber ich würde für einen Witz auf deine Kosten zum Beispiel, weil ich weiß, das geht nicht gut. Würde ich nicht verzichten, weil die Liebe so groß ist, dass nichts passieren kann.
Suchst
ich würde
aber keinen sexistischen Witz machen. Beim Live-Podcast tust du das auch immer konsequent, dass du dann im Notfall mit einem Wuchtelzwang immer einen Witz auf meine Kosten machst.
Weil ich Angst habe, dass es dir egal ist und dass die Menschen nicht mehr in unseren Live-Podcast kommen.
Nein, du hast Angst nicht, dass es mir egal ist, du hast Angst, dass die Menschen nicht mehr in den Live-Podcast
kommen. Weil ich mir denke...
Und du denkst dir, mir ist es egal.
Ich denke, dir ist es egal, du redest dann einfach irgendwas Unvorbereitetes weiter bis in alle Ewigkeit. Es ist live, wir können nicht schneiden, den Leuten wird fahrt, sie schlafen ein, erzählen, dass es fahrt war, kommen nicht mehr zurück. Wir müssen den Podcast beenden, weil du sagst, wir verdienen damit kein Geld. Ich kann das nicht mehr argumentieren, ich muss damit aufhören. Das ist meine Angst dahinter.
Meine größte Angst aktuell.
Meine größte Angst ist, dass du die Lust am Podcast verlierst, weil wir das wirtschaftlich nicht auf die Beine kriegen und du sagst, das kann ich nicht machen, ich muss ja Geld verdienen und so. Daher kommt's. Auch wenn ich Witz auf deine Kosten mache, ist es nur, weil ich die Angst habe, dich zu verlieren, siehst du?
Die umständlichste Erklärung, die wirklich am Ende geht's um Finanzen, wie Sie merken. Und da verkauft man auch gerne mal seinen Freund.
Ich finde es lustig, dass du von umständlich über umständlich urteilst. Das ist ganz schön mutig. Das ist wirklich eine Frechheit eigentlich.
Also jetzt drehst du es um. Jetzt drehst du es plötzlich um. Es ist plötzlich das eine Frechheit, was ich sage. Aber dass du einen Witz auf Kosten von mir machst, ist keine Frechheit. Nein, es ist auch keine Frechheit.
Es ist auch keine Frechheit.
Gut, hauen wir noch eine Rubrik rein. Gnadenlos.
Heldinnen der letzten Tage.
Für mich ist der Held diesmal Till Hoffmann, unser Veranstalter auf der Bayern-Tour. Er hat uns nämlich nicht nur sein Lustspielhaus zur Verfügung gestellt und auch ist mit uns in die Kammerspiele gegangen und heute ins Leo 17 und an viele Orte in Bayern gefahren, sondern er hat uns auch noch durch München geführt und uns das Bellevue di Monaco gezeigt. Und das möchte ich ganz kurz, falls Sie mal in München sind, das ist ein ganz, mitten im Herzen, ich weiß nicht mehr, welcher Stadtteil ist das gewesen, der teuerste Stadtteil von München.
Glockenbachviertel war das.
Genau. Und da haben die um ein Haus gekämpft, das von der Stadt abgerissen werden hätte sollen und haben das durchgesetzt, sogar mit, Till ist auch gut vernetzt und hat dann sogar den FC Bayern, der Manu Neuer war dann da und so und die Sportfreunde und so und haben dort ein ganz wundervolles Haus renoviert, ist ein Wohn- und Kulturzentrum für geflüchtete und interessierte Münchnerinnen und Münchner im Herzen der Stadt. Und wir geben das in die Shownotes. Da gibt's von Rechtshilfe bis zur Radlreparatur und guten Kaffee, Konzerte, Lesungen, Filme. Und oben gibt's einen Basketballplatz und einen Fußballplatz am Dach. Wirklich im Herzen des Kapitalismus.
So ist es. Es ist eben so, da ist ein Kindergarten gewesen. Und dieser Kindergarten hat einen kleinen Bolzplatz, hat einen ganz kleinen Garten und einen Bolzplatz. Und dieser Bolzplatz wäre weggekommen. Als erster, so ist es losgegangen, dass sich der Kindergarten beschwert hat, dass dieser Bolzplatz wegkommt. Und deswegen kamen sie dann drauf, dass nicht nur der Bolzplatz im Programm steht, weil das andere hatte man gar nicht am Schirm, das hat man nicht mitbekommen, dass ein Investor das Angebot für das gesamte Eck schon gemacht hat, sozusagen. Ja. Mhm. Und nur weil er einen Kontakt zu dem Kindergarten hatte, ist er draufgekommen, halt stopp, wieso reißen die den Fußballplatz weg? Was soll da hinkommen? Ja? Und so hat es angefangen. Und diesen Bolzplatz, die deutsche Seele, konnte man mit Fußball sehr schnell gewinnen. Die Kinder haben keinen Bolzplatz mehr. Eine der schlimmsten Katastrophen in Deutschland, wenn die Kinder nicht mehr Fußball spielen dürfen. Und so hat es angefangen. Ich finde das auch ein großartiges Projekt. Das hat 1A funktioniert. Das ist wirklich ein Leuchtturm, ein niedrigerer Leuchtturm, denn Luftlinie 20 Meter daneben steht das teuerste Immobilienprojekt Münchens, wo der Quadratmeterpreis 25.000 Euro sind.
Das kannst du aufzeichnen.
Bei Ihnen ist die Miete 7 Euro für den Quadratmeter Miete.
Stehen nebeneinander.
Natürlich, das genau ist natürlich ein Unterschied, ob man kauft oder Dings, ist mir schon klar, aber trotzdem, 7 Toll. Euro.
Mhm. Kulinarik,
wir sind so viel unterwegs. Wir müssen immer irgendwo essen. Heute haben wir gut gegessen.
Das stimmt.
Vietnamesisch haben wir heute gegessen.
Da dürfen Sophia wir uns hier beschweren. Im Lustspielhaus, also wir sind nicht im Lustspielhaus, aber sie kommen alle vom Lustspielhaus.
Genau.
Hat uns sehr gut verköstigt.
Genau, da haben wir wirklich sehr, sehr gut gegessen. Aber sonst haben wir festgestellt, wir bekommen ganz oft wirklich langweiliges Essen, wo man denkt, naja, das muss man jetzt eigentlich nicht essen. Und dann hat sich die Frage gestellt, sagt man das, dass das Essen schlecht ist oder sagt man es nicht?
Also die Frage haben wir uns gestellt, muss man sagen. Ich schätze dich, ich habe es noch nicht erlebt, aber ich schätze dich eigentlich so ein und das bewundere ich sehr, dass du in einem Restaurant, wenn der Kellner fragt, hat es geschmeckt und dir es nicht geschmeckt hat, sagst, na, hat mir nicht geschmeckt.
Also wenn ich eingeladen bin, dann schweige ich.
Ja, okay, das wäre auch wirklich sehr, sehr dreist. Also ja, du meinst jetzt auch, wenn du jetzt zum Beispiel, beim Georg. Bei unserem
zu Hause
Georg der Reiche, wir hatten ihn heute schon und wer da hier gerade sitzt, schon, ja, würde dich bekochen.
Ja, das ist was anderes.
Und der Georg ist ein sehr guter Koch, aber angenommen, er wäre ein schlechter Koch.
Ja.
Nein, und das würde dir überhaupt nicht schmecken, würdest du das dann sagen?
Nein, das würde ich nicht sagen, glaube ich.
Aber in einem teuren Restaurant würdest du es schon sagen.
Weil er ja kein Geld damit verdient. Es ist ein Hobby, es ist eine Liebesbezeugung in irgendeiner Form,
gut, aber
ist eine Wertschätzung, okay. Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm, da kann man auch mal schlecht essen, wenn es dem Freund so viel Spaß macht, einen zu bekochen. Der Abend kann ja trotzdem hervorragend sein. Aber wenn ich das Geld ausgebe dafür und ich gehe in ein Restaurant und jemand lebt von dem Beruf, dass er für andere Menschen kocht, das ist seine Berufung vielleicht, wie auch immer, und es ist so schlecht, dann neige ich schon dazu, es auch zu sagen, dass ich es nicht gut finde. Ich begründe es auch gerne, was ich nicht gut finde. Ja. Ich sage Ihnen nicht, wechseln Sie den Beruf, hören Sie auf damit, Sie sind der Vollkoffer. Ich beschimpfe die Leute ja nicht. Ja.
Manchmal schon.
Nein, nicht wirklich. Nein, ich beschimpfe die Leute nicht. Vielleicht fühlen sich viele angegriffen. Klar, wenn mir einer sagt, ich bin ein grottenschlechter Schauspieler, fühle ich mich auch angegriffen, aber ich muss damit leben. Und es tun viele.
Also, so will es uns nicht.
Ich finde schon, dass es, ich meine, weißt du, wir bemühen uns, hatten wir ja gerade vorher das Thema, den Wuchtelzwang von dir, dass du das Gefühl hast, wenn sich die Leute nicht unterhalten, musst du schnell auf Kosten von irgendwem schnell eine...
Auch auf meine eigenen Kosten.
Hauptsache...
Das ist ein wahnsinniger Stress. Also du tust das immer so ab, das ist ja ein...
Nein, das tue ich gar nicht ab. Okay. Ich tue das gar nicht ab. Ich glaube nur, dass beim Live-Podcast, das ist kein Kabarettprogramm, sondern da geht es ja um Dinge... So wie wir sie hier jetzt auch besprechen. Ich glaube nicht, dass die Leute ständig lachen, wenn wir hier unseren Podcast machen, oder?
Die Leute schreiben uns oft, dass sie schallend in der Straßenbahn lachen.
Wirklich?
Ja. Die Konkurrenz im Podcastgeschäft wird auch immer größer. Es gibt ständig neue Podcasts. Wir müssen vorne dabei bleiben.
Ja, aber das sage ich ja alles gar nicht, sondern wir sind ja ganz woanders. Wir sind ja bei einem ganz anderen Thema. Wir sagen, darf man das Essen im Restaurant kritisieren oder darf man nicht? Und ich finde ja, natürlich darf man. Es ist ja eine Dienstleistung. Ich muss mir ja auch ständig die Kritiken durchlesen von irgendwelchen Journalisten, was da wieder schlecht war und warum das nicht gut ist und das funktioniert nicht. Und andere Kollegen sind viel besser, weil sie authentischer sind oder keine Ahnung, weil sie sich nackt ausgezogen haben auf der Bühne oder weil sie so laut brüllen können und gegen die Wand gelaufen sind.
Weil sie sich eine Zigarre anzünden und...
Und dabei gehen können und sprechen.
Und dabei gehen können und sprechen.
Ja,
und,
genau.
Und einen Tigeranzug anhaben und...
Ja, eben, ja.
Glauben...
Und nur weil man, selbst nicht machen.
Kafka rezitiert,
oder nur
ist
weil
es schon Kunst.
Ist es schon Kunst? Oder nur weil man selber nicht sich trauen würde, sich da nackt auf die Bühne zu setzen, muss es Kunst sein. Es kann aber auch Exhibitionismus sein oder Narzissmus sein, theoretisch. Aber auf diese Idee kommen viele Journalisten und Journalistinnen nicht, ja?
Nein.
Und deswegen finde ich, habe ich auch ein Recht. Ich weiß nicht, also, warum muss ich ein kaltes Gericht essen zum Beispiel? Oder warum, wenn Tomaten zum Beispiel, bitte, Tomaten,
Paradeiser
sagt man in Österreich, Tomaten zum Beispiel, Tomaten eiskalt, irgendein Tomatensalat. Die Tomate ist einfach im Kühlschrank eiskalt, schmeckt nach nichts mehr, ist sowieso irgendein Klaus aus Tomate, und dann schmeckt sie nach nichts, dann ist sie auch noch kalt, dann hat sie noch weniger Geschmack, und dann zahle ich da 5,60 Euro dafür. Da frage ich mich, warum? Da könnte ich auch Zellulose, ich hätte die Papierserviette essen können, ich hätte den gleichen Genuss dabei gehabt.
Fällt mir der große Alfred Urwaller ein, eine Figur von Alexander Bisens, leider schon verstorben. Passt eigentlich in die Dialektminuten. Beim Big Donalds war ja, das Laberl habe ich weggekaut, die Schachtel habe ich gefressen. Ist ja wurscht, auf was da schlecht wird.
Aber es stimmt, ja. Aber Hotel, ähnlich. Hotel heute zum Beispiel.
Es ist in ein Hotel eine Kette in München eingecheckt. Die Kette, die sich, glaube ich, sie spielt mit einem Shakespeare-Begriff, was ich auch schon wieder mutig finde. Ich sage den Namen jetzt
nicht. Ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt. Ja, ist auch mutig.
Ein Wortspiel mit Shakespeare ist aber eine Hotelkette in München, die die kleinsten Zimmer der Welt anbietet. So kann man es, glaube ich,
wahnsinnige
sagen.
Wahnsinnige Zimmer. Wirklich wahnsinnig klein.
Trotzdem
ja.
Sehr teuer.
Genau. Eben, das ist es ja. Das ist ja nicht sehr günstig. Ja.
Das erinnert mich wieder, unser Kurschatten erzählt die schöne Geschichte von einem kleinen Standler am Naschmarkt, der Urbanek, Legende, der sehr feine Ware anbietet und dann gerne dazu sagt, wenn er sozusagen jemand bestellt 7-Decker Mortadella, dann gibt er das über die Pudel und sagt, ganz wenig, trotzdem sehr teuer.
Ja.
Und so ist es ein bisschen bei den Zimmern. Sie sind sehr klein, trotzdem wahnsinnig teuer.
Aber das ist so, das ist was sie, ich habe den Eindruck, das wird in den letzten Jahren schlimmer. Dann kommt noch dazu, dass es wahnsinnig hip ist dann immer. Du bist mitten in der Stadt, das ist natürlich wahnsinnig hip. Du kriegst eine, hier, heute zum Beispiel.
Du stehst bei den Toiletten und weißt nicht, was das Symbol bedeutet zum Beispiel. Ich erkenne oft nicht, was ist.
Ja gut, das stimmt, aber ich fand heute zum Beispiel, wir haben keinen Schrank mehr im Zimmer. Ja, das ist mir schon öfter aufgefallen.
Wir sind beide Einräumer, gell?
Ja, genau.
Wir sind beide große, wir sind viele Hotelzimmer. Muss man dazu sagen. Wir brauchen Struktur, wir brauchen Ordnung und wir räumen unsere, auch für eine Nacht, unsere Taschen aus.
Ich verstehe auch nicht, was die Idee, wenn ich da mit einem Koffer reinkomme, den Koffer könnte ich gar nicht aufklappen, so klein ist das. Den muss ich immer geschlossen haben und jedes Mal lege ich aufs Bett. Was ist der Plan genau dahinter? Das verstehe ich nicht. Und dann keinen Schrank mehr zu haben. Ist ein Schrank ein überflüssiges Möbelstück geworden oder eine kleine Kommode? Es gibt keine einzige Schublade. Es gibt dafür einen Tisch, einen runden, der vollgestellt ist mit zwei Gläsern und einer Flasche Leitungswasser. Da steht groß drauf H2O. Das ist eine Flasche, die mit Wasser angefüllt wird, direkt vom Hotel. Und ich muss die Entscheidung treffen, stelle ich die Flasche mit den zwei Gläsern auf den Tisch oder die Bücher. Eins von beiden muss auf den Boden, weil mehr Platz habe ich nicht. Schreibtisch habe ich auch keinen. Ich verstehe nicht genau warum. Oder Glas, nur noch Glaskästen als Badezimmer. Finde ich auch komisch.
Ja, oder auch Fensterglas bei der Dusche. Also angenommen, du bist jetzt, gut, man ist jetzt meistens im Zimmer mit Leuten, die
man... Meistens übernachtet man im Zimmer mit Menschen, die man kennt.
So ist es
aber. Aber manchmal auch nicht. Also ich finde auch trotzdem, man hat ein Recht, auch wenn man sich kennt, einer gewissen Privatsphäre im Badezimmer.
So meinte ich das eigentlich.
Da gibt es ein Recht darauf, oder?
Genau,
auf der Toilette sowieso. Aber oft ist ja sogar eine Glasfront bei der Toilette.
Ja. Genau. Der andere
also
schläft.
Ich spreche nicht von einer Milchglasfront, sondern ich spreche von einer Glas.
Man
hört alles.
Man hört alles, man sieht auch alles.
Ich finde es wirklich nicht gut. Da gibt es auch die Kategorie, wo man nur mehr geduzt wird. Finde ich auch interessant. Ja. Mhm. Ich halte es ein bisschen für eine Optimierung, eine kapitalistische, muss ich gestehen. Ja.
Ich glaube, du hast recht.
Kommt eine leichte Kapitalismuskritik von meiner Seite. Letzte Woche waren wir in einem Hotel, auch in München. Da war die Zimmergröße, unsere beiden Zimmer waren so groß wie ein ganz normales Pensionszimmer in einer Pension, wie wir als Kinder irgendwo am Land für wenig Geld mit meinen Eltern geschlafen haben. Mhm. Das war ungefähr mit dem Gang zu unseren Zimmern, das war ungefähr die Größe. Und heute machen sie einen Gang rein und zwei Zimmer mit Bad, Dusche und WC. Ich war mal in Russland, ist auch interessant, und da habe ich in einem Hotel, also nicht ungefähr 500 Kilometer, von Moskau Richtung Osten haben wir da übernachtet, waren wir in einer Freiluftdiskothek. Und das war 1986, so alt bin ich schon, gell? Gorbatschow war damals, ja, es war so die, gerade so geöffnet. Ich war ein Jugendlicher, war ich, ja, mit meinem Bruder, mit meinem älteren Bruder, mit der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft der Jugend. Egal, wie auch immer.
Hast du das schon mal erzählt?
Habe ich das mal erzählt. Und da haben wir in einem Dreibettzimmer geschlafen und hatten eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken in diesem Zimmer. Also abgetrennt, aber in einem Raum. Und wenn man auf der Toilette saß, hatte man das Waschbecken so ein bisschen über dem Oberkörper und die Dusche war rechts davon. Da musste man sich hinstellen, aufstellen, den Klodeckel zu oder aufmachen. Auf jeden Fall wurde mehr oder weniger halt alles nass, wenn man sich geduscht hat, weil es mehr oder weniger, es war halt alles in einem winzigen Raum, der so groß war wie eine Toilette, war halt alles drinnen, ja. Was jetzt für uns kein Problem war, war sogar sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Es war komfortabler als die Jugendherbergen, wo wir auf Landschulwoche waren, wo es nur so Massenbäder gab. Aber was mir dazu einfällt, ist, es fällt mir deswegen ein, dass diese Hipster-Bäder wieder dahin zurückgehen. Weil letztens musste ich auf der Toilette in diesem kleinen Dings schräg sitzen, weil die Wand so schräg war, dass ich nicht gerade auf der Klomuschel sitzen konnte. Ja? Also es geht wieder in diese Richtung. Ja? Und das finde ich auch interessant. Das habe ich rausgesucht heute noch ganz schnell. Umsatz im globalen Reise- und Tourismusmarkt von 2017 bis zum Jahr 2026, ja, hochgerechnet, ja. Vor Corona hatten wir in US-Dollar angegeben. 720 Millionen US-Dollar Umsatz. Dann ist es natürlich eingebrochen. 2021 war es unten. 22 ist es dann ziemlich hochgegangen schon wieder. Aber 23 haben wir schon überholt mit 755.894 US-Dollar Jahresumsatz. Und dieses Jahr sind wir schon bei fast 900.000. 26 werden wir fast schon an der Milliarde.
900.000? Du musst ein bisschen präziser sein bei diesen Zahlen, sonst kennt sich keiner.
900.000 Millionen.
Ja, so, okay.
Also wir sind dann 26 und wahrscheinlich 27, wenn das nicht einbringt, überschreiten wir die Milliarde. Im Jahresumsatz ist das, was der Tourismus, was Hotelbranchen, Kreuzfahrer, was der Tourismus als Umsatz global der Reise- und der Tourismusmarkt einnimmt. Ja. Das heißt, jedes Jahr wird es mehr. Die Zimmer werden immer kleiner.
Wollte ich gerade sagen.
Ich meine, das ist eine Optimierung.
Deine Kritik sagt, die Zimmer werden immer kleiner. Es ist eine Optimierung. Und der Herr oder die Frau, Tourismus, Chef, Chefin,
so ist es, genau,
wird immer reicher. So wechselt den IBAN schon mit dem Kontostand. Ich habe vielleicht noch kurz, das könnte passen, um hier die Kurve zu kriegen, wenn wir schon so lange, die Marianne hat uns geschrieben und hat sich den neuen Otto Lengi gekauft. Ist jetzt kein Koch, der unbedingt Werbung braucht, weil er nach dem Jamie der zweitberühmteste ist. Aber in seinem neuen Buch, in dem Vorwort, das fand sie so schön, dass sie uns das geschickt hat. Warum suchen wir Trost im Kochen und im Essen? Weil wir in einer total verrückten Welt leben, abseits der vertrauten Herausforderungen des Alltags. Arbeit, Familie und das Leben an sich gibt es oft keine Institutionen, keine erkennbaren Traditionen, die uns Halt geben. Lebensmittel sind oft hochverarbeitet und übertrieben verpackt. Ihr erkennt die Zutaten in eurem Supermarkt-Sandwich nicht. Ihr könnt die Erdbeeren in der Schale nicht riechen. Ihr werdet die Kuh, die für die Milch im Café zuständig war, nie treffen. Und die Traditionen von Kochen und Essen wurden von Lösungen und Mahlzeiten to go verdrängt. Kochen, echtes Kochen mit echten Zutaten ist eine natürliche Möglichkeit, wieder mit unserer Umwelt, unseren Mitmenschen und mit uns selbst in Verbindung zu kommen. Deshalb haben viele von uns mehr Kochbücher, als man jemals braucht. Ich gehöre auch dazu. Oder planen das Abendessen, während sie zum Mittag essen. Oder kochen, wenn sie glücklich sind. Oder essen, wenn sie traurig sind. Oder kochen, um anderen zu zeigen, dass sie uns etwas bedeuten. Am Ende des Tages läuft es häufig auf etwas Einfacheres hinaus. Die Möglichkeit, die Tür zu schließen und unserer Welt ein wenig Sinn und Struktur zu verleihen. Oder gar, ja von Herzen gern, Essen auf den Tisch zu bringen. In diesen speziellen Momenten brauchen wir nichts Neues oder Angesagtes. Was wir uns jetzt wünschen, ist etwas absolut Vertrautes. Und da fällt mir auch, unser Freund ist übertrieben, so gut kennen wir ihn nicht, aber der Paul Iwitsch hat ein sehr tolles Interview gegeben auf Österreich 1, wo er sinngemäß, ich zitiere aus dem Gedächtnis, gesagt hat, Kochen heißt kümmern.
Crunch Time.
Oh nein, oh mein Gott, ich habe noch Reaktionen und Post von HörerInnen.
Ein Wahnsinn, das geht sich noch aus, komm,
die Gitti schreibt, in Steinzeit und Bronzezeit dürften Matriarchate auf der Welt verbreitet gewesen sein. Heute gibt es noch einige verstreute Reste bei Völkern, wie beispielsweise in China, in Indonesien und in Mexiko. Empfehlen kann ich zur Vertiefung die Matriarchatsforscherung Dr. Heide Göttner Abendroth. Und dann sagt sie, Herzensgrüße, Gitti. Der Philipp aus Innsbruck.
Herzensgrüße zurück. Wir haben das ja schon mit den Jäger und Sammlerinnen auch schon besprochen.
Philipp aus Innsbruck. Letztlich habe ich in der Folge Gemischte Männer gehört, dass es wenige Sportarten gibt, bei denen Inklusion und Gleichstellung gelebt wird. Als leidenschaftlicher Segler möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es im Segelsport optimale Möglichkeiten gibt, den Sport geschlechterübergreifend auszuüben. Heuer bei den Olympischen Spielen in Paris hat Österreich mit Lara Wadlau und Lukas Mehr als gemischtes Team eine Goldmedaille ersegelt, was für Österreich als Binnenland schon sehr beeindruckend ist. Und er schlägt es vor, das sogar in die guten Nachrichten zu geben. Jetzt hauen wir diesen Jingle auch noch dazu, weil heute kommen alle Jingles dran. Bitte sehr.
Gute Nachrichten.
Ich werde es nur angeben, kurz für unsere deutschen HörerInnen. Das glaubt ihr uns ja oft nicht, aber wir haben einige Olympiasieger und Olympiasiegerinnen im Segeln in diesem Lande hervorgebracht.
Du bist auch ein sehr guter Segler. Ich durfte mir davon ein Bild machen.
Sicher nicht so ein guter Segler.
Letztes Jahr in Griechenland.
Naja, ich könnte nicht bei Olympia mitsegeln.
Das nicht.
Nein, das könnte ich natürlich nicht.
Das musst du
nicht. Ich würde wahrscheinlich auch keine Regatta gewinnen. Genau. Aber ich könnte
dann auch
mitsegeln.
Dass es trotzdem noch ein sehr männlich machoider Sport ist, aber man muss ja auch einmal das Gute hervorkehren.
Vollkommen richtig. Vollkommen richtig.
Gut. Und dann hat uns eine Professorin, die sogar ihren gesamten Namen zur Verfügung stellt, Miriam Burtscher, geschrieben.
Was heißt das, zur Verfügung gestellt? Ich darf mich jetzt Professor Miriam Burtscher
nennen? Du darfst dich jetzt Professor Miriam Burtscher nennen. Im Sinne von, die meisten schreiben, Vornamen darf genannt werden und sie hat geschrieben, Namen darf genannt werden.
Da darf man ja auch stolz sein darauf.
Ja, eben, wenn man Professorin ist.
Und diesen Namen trägt, darf man stolz
sein. Richtig. Aber sie hat noch eine Fußnote und eine Homepage mitgeschickt, auf die ich gerne verweisen möchte. Und ich zitiere: Danke euch für das Bemühen um eine geschlechtssensible Sprache. Wir brauchen das so dringend. Gerade beim Thema Feminismus erleben wir an vielen Ebenen einen Backlash. Ja, nicht zuletzt in Amerika. So gibt es einen neuen Social Media Trend, Stay at Home Girlfriend. Das Konzept ist der blanke Horror.
Davon hab ich, du das?
Ja, ich habe davon auch gehört. Also dass einfach wieder junge Männer ihre Frauen nach dem Kriterium aussuchen, also ist wieder zurück an den Herd, Stay-at-Home-Girlfriend.
Naja, da kann ich diese schreckliche Nachricht ja auch, die sicherlich viele da draußen schon gehört haben, die Taliban-Regierung in Afghanistan hat Frauen jetzt verboten, die Stimme von fremden Frauen zu hören, außer in der eigenen Familie. Das heißt, es dürfen Frauen nicht einmal mehr Stimmen von anderen Frauen hören, sondern nur von denen in der eigenen Familie. Sie dürfen sich nicht mehr austauschen mit ihrer Freundin. Sie dürfen sich nicht mehr mit einer Arbeitskollegin austauschen. Das gibt es nicht mehr. Sie stehen jetzt zu Hause und können mit ihrer Mutter oder ihren Schwestern reden. Das ist es. Ich finde das wirklich beachtlich, weil das ist eine Entmenschlichung sondergleichen.
Wir haben es gut geschafft. Du möchtest in diesem Podcast die Menschheit in jeder Folge einen Millimeter besser machen.
Ja.
Wir sind eigentlich, glaube ich, unterm Strich auf einem guten Weg.
Wir versuchen es zumindest.
Ja. Und deswegen wollte ich auch Frau Professor Burtscher nochmal danken. www.solange-theproject.com. Wir geben es auch in die Shownotes. Ja. Ein tolles Kunstprojekt mit feministischem Ansinnen. Das Restaurant, ein Theaterstück, Kabarettstück von Simon Schwarz und Manuel Ruber, gibt es im Globe am 19. und 25. November.
Kommen Sie uns in Wien besuchen. Es würde uns wahnsinnig freuen. Ich hoffe, dass Sie einen schönen Abend mit uns verbringen. Kaufen Sie sich noch Karten. Es gibt noch ein paar wenige. Gehen Sie rein. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns besuchen.
So auch am 16. Jänner in Berlin, am 19. Februar im Schauspielhaus, im Deutschen Schauspielhaus Hamburg.
Ja? Das Deutsche Schauspielhaus.
Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg. Am 12. April in München im Zirkus Krone. Und den Podcast gibt's live am Silvestertag in Graz.
Ja.
Um 21 Uhr im schönen Orpheum.
Genau. Und verbringen Sie mit uns Silvester.
Rutschen Sie mit uns gut rüber.
Rutschen Sie, verlieren Sie das Essen des letzten Jahres aus dem Gesicht wieder am nächsten Tag, weil Sie mit uns so wild gefeiert haben.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, in Fenster weiter vielleicht noch ganz kurz, der 14. November.
Richtig, ist der noch deine Weltdiabetestag.
So ist es, ja, so ist es, ja. Was auch noch ist, ist der internationale Tag gegen den Handel mit Kulturgütern. Da geht's um eine Aneignung. Also jetzt zum Beispiel bei einem Krieg oder aus einer Kolonie Sachen. Um das geht's ja. Okay, ich moderiere jetzt ab. 1983 in der Innenstadt. 1983, 14. November in der Innenstadt von Buxtehude wird als erstes Modellversuch die Tempo-30-Zone in Deutschland eingeführt. Und am 14. November 1901 hat der Wiener, um die Österreicher nochmal nach oben zu heben, der Wiener Arzt Karl Landsteiner gibt die Entdeckung der drei Blutgruppen A, B und Null bekannt. Ein Österreicher.
Na, das ist, also was soll man dem noch hinzufügen? Lieber Mensch, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich, steigt Sie kein Schneehaufen. Good morning, Strange.